Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Wie stark ist ein Mensch für seine Taten verantwortlich? Und wie geht er mit dem schlichten Gewissen um, wenn er schuldig geworden ist? Diese ethisch-psychologischen Grundsatzfragen beschäftigten den weltberühmten russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski sein Leben lang. Und auch die deutsch-iranische Autorin Nawa Ebrahimi. Sie legt mit ihrem zweiten Roman eine Untersuchung von Schuld und Sühne vor, hier allerdings vor dem Hintergrund des ersten Golfkriegs. Begeben wir uns erst einmal zurück ins Jahr 1849 und zu Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Neben Leo Tolstoi gilt er heute als der berühmteste russische Autor des 19. Jahrhunderts. Er forschte Dostojewski in Romanen wie Die Brüder Karamasow, Verbrechen und Strafe oder Der Idiot, doch meisterhaft die Abgründe der menschlichen Seele. Was viele heute aber nicht unbedingt wissen ist, der große Menschenversteher aus St. Petersburg. Er saß zu Beginn seiner Schreibkarriere erst einmal jahrelang im Zuchthaus. Denn als junger Mann, da begeisterte sich Dostojewski für demokratische Umsturzideen und dafür verurteilte man ihn 1849 zu 10 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien. Immerhin konnte er im Straflager heimlich weiterschreiben und diese Haftnotizen, die verarbeitete Dostojewski dann später zu einem Zuchthausroman mit dem Titel Aufzeichnungen aus einem toten Haus. Die preisgekrönte Übersetzerin Barbara Konrad hat diesen Klassiker der Gefängnisliteratur jetzt neu auf Deutsch übersetzt. Und Brigitte van Kann sagt uns, ob ihr das und wie ihr das gelungen ist.
10 Minuten nach dem Aufbruch der Häftlinge verließen auch wir das Gefängnis, um nie mehr dorthin zurückzukehren. Ich und mein Kamerad, mit dem ich gekommen war. Wir mussten in die Schmiede gehen, damit unsere Ketten abgeschmiedet wurden. Uns schmiedeten unsere Häftlinge ab. Die Schmiede drehten mich mit dem Rücken zu sich, hoben von hinten meinen Fuß hoch, legten ihn auf den Amboss. Sie waren geschäftig, wollten es möglichst geschickt, möglichst gut machen. »Die Niete, zuallererst dreh die Niete um«, kommandierte der Vorarbeiter. »Halt sie jetzt! So, gut! Jetzt schlag mit dem Hammer!« Die Ketten fielen. Ich hob sie auf. Ich wollte sie in der Hand halten, sie zum letzten Mal anschauen. »Nun, mit Gott«, sagten die Häftlinge abrupt, mit ihren groben, doch irgendwie zufriedenen Stimmen. »Ja, mit Gott, Freiheit, ein neues Leben, die Auferstehung von den Toten. Was für ein wunderbarer Moment!«
So eindrucksvoll enden Fjodor Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem toten Haus, in denen er festhielt, was er selbst als Kettensträfling in Sibirien erlebt und erfahren hatte. In diese außerordentliche Lage war der junge Schriftsteller 1849 wegen seiner Teilnahme an einer politischen Diskussionsrunde geraten, wofür er zunächst die Todesstrafe erhielt. Er stand schon auf dem Richtplatz, als ein Bote des Zaren in letzter Minute die Umwandlung der Strafe in 10 Jahre Sibirien verkündete. Auch das eine Art Auferstehung von den Toten. 4 Jahre davon verbüßte Fjodor Dostojewski als Zwangsarbeiter in Ketten. Den Rest leistete er als gemeiner Soldat ab. Schon während der Zwangsarbeit, der Katorga, wie sie auf Russisch heißt, beschließt er, das Erlebte aufzuschreiben. Allerdings gilt auch während seines 6-jährigen Soldatenlebens striktes Schreibverbot. Dennoch gelingen dem Schriftsteller umfangreiche Notizen über seine Sträflingszeit. Er hält einprägsame Persönlichkeiten unter den Mithäftlingen fest, brisante, aber auch komische Situationen, derbe Aussprüche und vieles andere mehr. Über 500 Einträge versammelt Dostojewski in diesem sogenannten sibirischen Heft. Wie die Übersetzerin Barbara Konrad in ihrem kenntnisreichen Nachwort darlegt, sind Notate aus diesem Heft sowohl in die Aufzeichnungen als auch in die später weltberühmten Romane des Autors eingeflossen. Dostojewskis Bericht aus dem Inneren der Sträflingswelt markiert nicht nur den Übergang von den Erzählungen aus den Jahren vor der Haft zu den großen epischen Werken. Seine Romane sind ohne die 4-jährige Erfahrung als Kettensträfling nicht zu denken. Die Katorga war Dostojewskis Schule des Lebens. Seine Strafgefangenenzeit habe ihm als Laboratorium zur Erforschung der menschlichen Psyche gedient, lesen wir in Barbara Konrads Nachwort. Als Versuchsanordnung zur Analyse von Verbrechen und dem, was die Menschen dazu antreibt, sie zu begehen, zur Problematik der Gerechtigkeit und dessen, was als Recht gilt. Genau darum geht es in Dostojewskis Romanen. Man kann die Aufzeichnungen aus einem toten Haus also mit Fug und Recht als Vorstudie zu seinem gewaltigen Prosawerk bezeichnen. Mit dem Schwung der wiedererlangten Freiheit hatte sich der Schriftsteller gleich nach seiner Entlassung 1859 an die Fertigstellung der Aufzeichnungen aus einem toten Haus gemacht. Publiziert zwischen 1860 und 1862 bescherten sie dem Schriftsteller, dessen vielversprechende Karriere 1849 so abrupt unterbrochen worden war, ein glanzvolles Comeback in der literarischen Welt. Sie erschienen zugleich mit den weitreichendsten Reformen im alten Russland, der Abschaffung der Leibeigenschaft durch Zar Alexander II. 1861, gefolgt von weiteren Reformen der Justiz und des Strafvollzugs. Zu letzteren gehörte auch das Verbot der barbarischen Körperstrafen. Man denke nur an die im Schwitzbad aufblühenden Narben auf den Rücken der Mitgefangenen, ein Anblick, den Dostojewski mit Entsetzen schildert. Bewusst verzichtete der Autor in seinen Aufzeichnungen aus einem toten Haus darauf, sein persönliches Leid in den Vordergrund zu stellen. Stattdessen greift er hier zum distanzierenden Mittel der Herausgeberfiktion. Er gibt vor, die Aufzeichnungen unter den Papieren eines verstorbenen Bekannten entdeckt zu haben. Tatsächlich sind Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem toten Haus die erste literarisch-dokumentarische Darstellung eines sibirischen Zuchthauses, in dem Kettensträflinge Zwangsarbeit leisten. Von der Existenz solcher Orte wusste man natürlich im Russland des 19. Jahrhunderts, aber dennoch waren sie eine Terra incognita.
Hier hatte man seine eigene Welt, die mit nichts anderem mehr gleich war. Hier hatte man seine eigenen Gesetze, seine Kostüme, seine Sitten und Bräuche, hatte bei lebendigem Leib ein totes Haus, ein Leben wie nirgendwo und Menschen von eigener Art.
Der Text folgt einer geradezu eleganten Gliederung von den ersten Eindrücken des Gefangenen über den ersten Monat und die neuen Bekanntschaften bis hin zu einer Theateraufführung im Zuchthaus, deren traurige Komik den Leser zwischen Lachen und Weinen hin und her reißt. Bewusst hat die Übersetzerin den Text nicht geglättet, um ihn im Deutschen gefälliger zu machen, eine Versuchung, der ihre Vorgänger häufig erlegen sind. Genauigkeit und Texttreue zeichnen Barbara Konrads Übersetzung aus. Das fängt schon beim Titel an, der in der Vergangenheit mit Aufzeichnungen aus einem Totenhaus übersetzt wurde. Nun heißt es wie im Russischen Attributiv, aus einem toten Haus. Der immensen Schwierigkeit, das ebenso farbige wie verknappte Russisch der einfachen Leute ins Deutsche zu bringen, ist die Übersetzerin beherzt begegnet, indem sie zum Beispiel aus einem reichen Fundus an deutschen Redensarten schöpft und so das nötige volkstümliche Kolorit erzeugt. Wo russische Realien keine Entsprechung im Deutschen haben, erspart die Übersetzerin sich und dem Leser sprachliche Verrenkungen und belässt den jeweiligen Begriff im Russischen. Der Leser findet die Erklärung im Glossar. Doch warum, so mag sich mancher Leser fragen, soll ich heute überhaupt noch einen so alten, von der Geschichte mehrfach überholten Bericht über ein russisches Zuchthaus lesen? Nun, weil Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem toten Haus ein dokumentarischer Grundlagentext sind, unabdingbar für das Verständnis russischer Verhältnisse und russischer Literatur des 19. Jahrhunderts. Sie geben einen tiefen Einblick in die russische Gesellschaft von damals und das, obwohl oder gerade weil sie wie ein dunkler Spiegel deren dem Licht abgewandte Seite in den Blick nehmen. So lässt Dostojewski sein alter Ego, den fiktiven Autor der Aufzeichnungen, folgende Überlegung anstellen.
Wer weiß, diese Menschen sind vielleicht überhaupt nicht in dem Maße schlechter als jene übrigen, die dort jenseits der Gefängnismauern geblieben sind. Ich musste selbst den Kopf schütteln über diesen Gedanken, dabei, mein Gott, Hätte ich damals nur gewusst, wie wahr er ist.
Walam Schalamow, der 16 Jahre im sowjetischen Gulag verbrachte, hat seine Erfahrungen nicht nur in den literarisch hochkomprimierten Erzählungen aus Kolyma weitergegeben, sondern auch in Berichten, deren persönlich beglaubigte Authentizität an Dostojewskis Aufzeichnungen erinnert. Aber um wie viel menschenverachtender als das zaristische Zuchthaus war im Vergleich die sowjetische Maschinerie zur Ausbeutung des Menschen. Womit nicht gesagt sein soll, dass der zaristische Strafvollzug milde gewesen sei. Um russische Kontinuitäten, aber auch um die entsetzliche Verschärfung, ja den Missbrauch des Strafvollzugs unter dem Sowjetregime zu erkennen, auch dafür öffnen Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem toten Haus den Blick.
So lautet die Empfehlung von Brigitte van Kann. Sie besprach die Neuübersetzung von Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem toten Haus, die von Barbara Konrad stammt. Erschienen ist diese Neuauflage des Dostojewski-Romans im Münchner Hansa Verlag, 540 Seiten, 36 Euro. Kindersoldat, das ist eigentlich ein sehr harmloses Wort für die Ungeheuerlichkeit, die es bezeichnet. Nämlich die grausige Barbarei, gerade die Kleinsten und Schwächsten ins Inferno des Krieges zu schicken. Auch im Ersten Golfkrieg gab es solche Kindersoldaten, nachdem der irakische Diktator Saddam Hussein den Revolutionsstaat von Ayatollah Khomeini 1980 militärisch angegriffen hatte. 8 Jahre lang dauerte dieser heute im Westen fast vergessene Iran-Irak-Krieg. Geschätzt 1 Million Menschen kamen dabei ums Leben. Und die iranischen Kindersoldaten, die diese Hölle damals überlebten, die kehrten alle mehr oder weniger schwer traumatisiert von der Front zurück. Heute gilt dieses dunkle Kapitel der iranischen Geschichte auch im Iran selbst als Tabu. Doch jetzt legt die 1978 in Teheran geborene, jedoch in Köln aufgewachsene Nava Ibrahimi einen Roman vor, der noch einmal ans Schicksal der damaligen Kindersoldaten erinnert. Das Paradies meines Nachbarn, so heißt ihr Roman, und gelesen hat ihn für uns Melanie Weidemüller.
Salam, hier schreibt Ali Reza. Ich kannte Ihre Mutter gut und verfüge über einen Brief, den ich Ihnen überreichen soll. Es ist wichtig. Für Sie mindestens so sehr wie für mich.
Es ist diese Nachricht aus Teheran, die dem Produktdesigner Ali Najjar wie der Blitz trifft und sein gesamtes Leben ins Wanken bringt. Najjar ist Mitte 40, Exil-Iraner, Kreativchef einer Münchner Agentur oder, wie er selber über sich sagt,
ein erfolgreiches Arschloch.
Mit dem angekündigten Brief seiner verstorbenen Mutter holt Ali Najjar unverhofft die Vergangenheit ein, jene Erlebnisse im Iran, die er jahrzehntelang verdrängt hat. Derweil hat der Exil-Iraner seine Biografie zu einer Story frisiert, die die deutschen Hochglanzmagazine auf verquere Art lieben. Ali Najjar, der Star-Designer, kämpfte als Kindersoldat in den 80er Jahren im Ersten Golfkrieg, flüchtete mit 14 allein über die Türkei nach Deutschland und machte Karriere. Tough, ironisch und cool bis zur Arroganz. So präsentiert sich Najjar in Fernsehtalkshows mit sicherem Instinkt für die Wirkung starker Statements wie »Ich war im Krieg, ich habe vor nichts Angst«. Das lief gut und steigerte seine Prominenz, war allerdings nur die halbe Wahrheit. Ali Najjar ist eine der drei Hauptfiguren in Nava Ibrahimis neuem Roman »Das Paradies meines Nachbarn«. Und ebenso wenig wie der smarte Designer dem Klischee eines Migranten entspricht, so wenig tun es die anderen Figuren in dieser raffiniert gebauten Geschichte um Identität, Lebenslügen und verdrängte Schuld. Die Wahrheit klärt sich erst am Ende des Romans auf, aber nehmen wir es vorweg. Jede der 224 Seiten ist die Lektüre wert. Nava Ibrahimi erzählt spannend, sprachlich elegant und vermag es, die Abgründe des Ayatollah-Regimes im Iran der 80er Jahre ebenso glaubwürdig zu schildern wie den Agenturalltag der Münchner Hipster-Szene. Ja, mehr noch, Ibrahimi schafft es, diese unterschiedlichen Lebenswelten plausibel zu verknüpfen. In die schöne Blase der Agenturwelt bricht der Tod gleich zu Beginn des Romans unvermittelt ein, als der frühere Agenturchef beim Marathonlauf einem Herzinfarkt erliegt. Erzählt wird die Episode aus der Perspektive des Mitarbeiters Sina Khoshbin, einer weiteren Hauptfigur.
Die jüngeren Designer waren geschockt, geradezu traumatisiert von der Erkenntnis, dass der Tod selbst vor ihrer Berufsgruppe nicht Halt machte. Dass auch ein gut aussehender Kreativchef Mitte 40, der stets die angesagtesten Sneaker trug und neuerdings auch Milchbreiflecken auf der rechten Schulter hatte, einfach so wegsterben konnte. Zwischen den Sichtbetonwänden und Apple-Bildschirmen hatten sie vergessen oder tatsächlich nie realisiert, dass sie sich in einem Körper aus Knochen, Fleisch und Blut durch Raum und Zeit bewegten. Ihnen schien nicht bewusst zu sein, dass, wenn jemand ihnen die Bauchdecke aufschlitzte, Gedärme samt Inhalt sowie andere Innereien herausquellen würden.
Das zufällige Zusammentreffen von Sina Khoshbin und seinem neuen Chef Ali Najjar bringt den Plot ins Rollen. Aus den unterschiedlichen Perspektiven der drei Protagonisten, die sich als Ich-Erzähler abwechseln, schildert der Roman ihre tragisch miteinander verstrickten Lebensgeschichten. Sina ist Ende 30, Halb-Iraner, Ehemann und Vater einer kleinen Tochter und steckt beruflich wie privat in einer frühen Midlife-Crisis. Das Persischste an Sina sind sein Name und sein Aussehen. Als Sohn einer alleinerziehenden Deutschen wuchs er in München auf. Ganz anders der dritte Protagonist. Alireza musste im Iran-Irak-Krieg als Kindersoldat an die Front, stapfte auf den Minenfeldern über zerfetzte Leichen und verätzte sich die Lungen am Giftgas. Als Überlebender sitzt er seitdem, schwer traumatisiert, in Teheran im Rollstuhl. Dass Alireza dieses Schicksal quasi als Stellvertreter Ali Najjars erlitt, steigert die Tragik zur Ungeheuerlichkeit. Und vielleicht ahnt der so forsch auftretende Agenturchef, dass er die Konfrontation mit der Wahrheit nicht erträgt, als er seinen Kollegen Sina Khoshbin um Hilfe ruft und ihm textet:
Hey Khoshbin, ich bin's, Ali. Ich brauch dich. Rasier dir den Schädel und pack deine Sachen. Wir fliegen nach Dubai.
In der unwirklichen Retortenmetropole Dubai, wo die Briefübergabe stattfinden soll, kommt es zu einer Art Showdown, der nicht nur die Lebenslüge des Stardesigners aufdeckt. Die Kriegsschilderungen des Invaliden Ali Reza und der Abschiedsbrief von Najjars Mutter, voller Wut auf die fanatischen Mullahs und den sinnlosen Tod tausender iranischer Kinder, gehören zu den intensivsten Passagen des Romans. Zudem fungiert Najjars Mutter als weibliche Schlüsselfigur. Sind doch alle Soldaten Söhne, Söhne stolzer oder verzweifelter Mütter. Najjars wollte keine Märtyrermutter sein, doch auch ihr kommt eine Mitschuld zu, wenn sie ihrem Sohn schreibt:
Du trägst keine Schuld, und du trägst sie doch. Ich schätze, das heißt es zu leben.
Nawar Ebrahimis Roman erzählt aus der Konfliktregion am Persischen Golf. Im Grunde aber geht es um deutsch-iranische Beziehungen. Um die gegenseitige Wahrnehmung, Ahnungslosigkeit, Vorurteile. Der erste Golfkrieg, in dem das Ayatollah-Regime Anfang der 80er Jahre zehntausende Kinder als lebende Minendetektoren in den sicheren Tod schickte, ist nicht nur im Iran bis heute ein Tabu. An dem von irakischer Seite eingesetzten Giftgas verdiente die deutsche Industrie fleißig mit, während man sich öffentlich über den bösen Diktator Saddam Hussein empörte. Den damals entstandenen Hass vieler Iraner auf die Doppelmoral der westlichen Welt könnte niemand glaubhafter formulieren als der überlebende Kindersoldat Ali Reza.
Der Westen hatte sie verlassen, verraten, sich mit Milliarden Rüstungsgeschäften bereichert und dann, als sie verstümmelt und nach Luft ringend in ihren Blutlachen gelegen hatten, weggeschaut. Das Schlimmste dabei war, dass sich die Menschen aus dem Westen während all dem als fortschrittliche, als ihnen moralisch überlegen empfanden.
Das Paradies meines Nachbarn kann die Hölle sein. Dieses Dilemma reflektiert der Roman aus ungewohnten Perspektiven. Nach ihrem erfolgreichen Debüt 16 Wörter hat Nawar Ebrahimi sich mit diesem zweiten Roman in der Gegenwartsliteratur etabliert. Vielleicht ist es seine erstaunlichste Leistung, die Distanz zwischen dem schicken Design eines Smoothie-Makers und tödlichem Giftgas gering erscheinen zu lassen. Auch darin zeigt sich Zeitgenossenschaft.
Das sagt Melanie Weidemüller, voll des Lobes über den zweiten Roman von Nawar Ebrahimi. Schon mit ihrem ersten Roman 16 Wörter konnte die 42-jährige Autorin ihre Kritiker überzeugen, der 2017 mit dem Debütpreis des österreichischen Buchpreises ausgezeichnet wurde. Und nun wird auch der Nachfolger, Das Paradies meines Nachbarn, gerade ziemlich frenetisch im Feuilleton gefeiert. Man sollte sich den Namen Nawar Ebrahimi also merken. Das Paradies Paradies meines Nachbarn wurde publiziert im BTB Verlag München, 224 Seiten, 20 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Nach mir kommt gleich mein Kollege Lennart Pyritz von Forschung Aktuell. Mein Name ist Gisa Funk und ich wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Nachmittag.